Während der Corona-Pandemie ist Florian Krammer gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern und Expertinnen ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Der Virologe forschte bisher an der Icahn School of Medicine in New York an einem universellen Grippeimpfstoff. Expertise, die während der Pandemie gefragt war. Seit kurzem ist Florian Krammer zusätzlich auch wieder in Wien tätig, baut als Professor für Infektionsmedizin an der MedUni eine neue Forschungsgruppe und ein Labor auf. Außerdem wird er ab kommendem Jahr auch noch ein Ludwig-Boltzmann-Institut zur Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge leiten.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Ich habe bei Florian Krammer persönlich nachgefragt und mit ihm über Vogelgrippe, Masern und zukünftige Pandemien gesprochen. Hallo Herr Krammer.
Grüß Sie.
Erst vor kurzem habe ich hier mit dem Soziologen Andreas Bogner gesprochen und jetzt möchte ich Ihnen die gleiche Frage zu Beginn stellen wie ihm. Wir befinden uns ja aktuell in etwa 4 Jahre oder ein bisschen mehr als 4 Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Welchen Eindruck haben denn Sie, wie aktuell der Umgang mit der Pandemie und all dem, was da passiert ist, so abläuft?
Nein, ich finde es interessant. Also es gibt Leute, die schon noch sehr daran interessiert sind und vielleicht auch jetzt mehr daran interessiert sind, zu erfahren, wie es mit dem Infektionsgeschehen aussieht. Nicht nur mit SARS-CoV-2, sondern auch mit anderen Sachen wie RSV und Influenza. Und ich glaube, dann gibt es halt eine andere Gruppe von Menschen, die von dem Ganzen nichts mehr hören will, was auch verständlich ist.
Sehen Sie da auch irgendwelche Unterschiede jetzt im österreichischen Diskurs und dazu, wie in den USA damit umgegangen wird?
Eigentlich weniger. Also in den USA ist es auch so, dass es teilweise noch Medienberichte gibt und interessante Berichte, die vielleicht auch für die Öffentlichkeit interessant sind, was Viruserkrankungen betrifft. Oft auch recht gute journalistische Recherchen jetzt zu anderen Viren, nicht nur zu SARS-CoV-2. Aber ich glaube, man ist halt grundsätzlich eher zur Tagesordnung übergegangen und es gibt halt auch viele Leute, die wirklich nichts mehr davon hören wollen und das Ganze sozusagen verdrängen, was auch, glaube ich, ganz normal ist.
Schauen wir mal in die Zukunft. Seit diesem März bauen Sie als Professor für Infektionsmedizin an der Medizinischen Uni Wien eine neue Forschungsgruppe und ein neues Labor auf. Zu was genau werden Sie denn da forschen?
Zu allem Möglichen. Also anfangs möchte ich mal auf Vogelgrippe fokussieren. Mhm. Also wie Sie vielleicht wissen, gibt gerade einen weltweiten Ausbruch in Tieren mit H5N1. Da gab es gerade Schlagzeilen, weil in den USA Milchkühe infiziert wurden und man das Virus auch in der Milch gefunden hat. Das geht jetzt schon einige Zeit so, aber von dem ist viel unterwegs. Das ist ein Riesenproblem für Wildvögel, weil ganze Populationen absterben. Das ist ein großes Problem für die Landwirtschaft. Und das ist natürlich auch in Österreich und in Europa problematisch. Und das wirft halt auch die Frage auf, könnte das Virus wieder eine Pandemie auslösen? Was ich interessant finde, es gibt viele Infektionen in Tieren, es gibt auch viel Kontakt von Menschen mit infizierten Tieren. Wir sehen aber sehr wenig Infektionen von Menschen, wo das überspringt und Infektionen auslöst. Und das finde ich interessant. Ich habe da so eine Hypothese, dass es teilweise Resistenz dagegen gibt. Und diese Vogelgrippe-Stämme, das ist H5N1, und die teilen sich halt die N1-Komponente mit dem humanen H1N1-Virus. Und ich glaube, dass da ein bisschen Kreuzimmunität gibt und dass es vielleicht deshalb weniger zoonotische Infektionen gibt. Und das ist sicher eines der Dinge, die ich mal angehen werde in Wien. Das interessiert mich. Aber da werden auch viele andere Projekte kommen.
Das wird sicher dann auch auf entsprechend öffentliches Interesse stoßen. Eigentlich haben sich ja die ganzen letzten Jahre an einem universellen Impfstoff für Influenza-Viren geforscht. Also das bedeutet, dass man dann nicht mehr jährlich impfen gehen muss, sondern dass es ein paar Impfungen im Laufe des Lebens eigentlich dafür ausreichen würden, geschützt zu sein. Wie weit sind Sie denn da? Können wir da bald mit so einem Impfstoff rechnen?
Naja, bald wahrscheinlich nicht. Also im Prinzip funktioniert das. Also wir haben das, und das ist ein Team an der Mount Sinai mit dem Peter Palese und dem Adolfo Garcia Sastre. Wir haben das mal in die Klinik gebracht, wir haben das Konzept getestet und es funktioniert. Also der Impfstoff macht in Menschen, was wir erwartet haben, nämlich eine bestimmte Art von kreuzreaktivem Antikörper zu induzieren. Aber das ist halt noch ein langer Weg. Das sind Phase 1 Studien, es gab eine Phase 2 Studie. Aber es ist ein bisschen komplexer, weil man da noch eine zweite Komponente Medikamente in den Impfstoff einarbeiten müssen. Das heißt, wir fangen jetzt wahrscheinlich im zweiten Quartal 25 wieder mit einer neuen Phase 1-Studie an. Da geht schon was weiter, aber man darf sich da nicht erwarten, dass dann nächstes oder übernächstes Jahr ein Impfstoff am Markt ist. Also das wird schon noch länger dauern.
Damit ein Impfstoff wirkt, muss man sich aber auch impfen lassen. In Österreich wird da gerade wieder aktuell debattiert, weil wir ganz viele Masernfälle haben, nicht nur, aber auch, weil es eben Impflücken gibt. Wie kann man da jetzt nach dieser Pandemie, wo wir eigentlich ein bisschen froh sind, dass wir nicht so viel mehr übers Impfen sprechen müssen, dann doch noch wirkungsvoll aufklären und entsprechend kommunizieren?
Ich glaube, bei den Masern ist das ein bisschen einfacher als jetzt wirklich bei der Impfskepsis, die wir bei Corona gesehen haben. Ich glaube, bei Masern braucht es einfach Aufklärung, breitflächig. Ich glaube, da sollte es einfach eine Aufklärungskampagne geben. Den Leuten ist das nicht bewusst, wie gefährlich das Virus ist und wie leicht man dagegen impfen kann. Und das ist ja auch eine Impfung, die schon sehr, sehr lange verwendet wird, die extrem gut wirkt und zwar auch gegen Infektionen. Und ich glaube, den Leuten ist einfach nicht klar, dass akute Maserninfektion gefährlich sein kann, dass die mittelfristig das Immunsystem unterdrückt und dass es auch Jahre später noch Komplikationen geben kann mit Masern, weil sich das Virus im Gehirn festsetzen kann und dann zum Tod führen kann Jahre später. Ich glaube, man muss das einfach gut vermitteln, dass das der Fall ist und ich glaube, die Leute werden sich dann auch impfen lassen. Und bei Masern ist es halt schwierig, weil da gab es gute Impfungen, die Durchimpfungsraten waren hoch und es gab kaum Fälle. Das war im Prinzip in Österreich verschwunden. Und ich glaube, deswegen fehlt das Bewusstsein ein bisschen.
Ab kommenden Jahr werden Sie auch Leiter eines Ludwig-Boltzmann-Instituts zum Thema Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge sein. Was werden Sie denn da genau machen?
Ja, das ist spannend. Also da haben wir ein tolles Team. Da haben wir jetzt quasi mich als Virologen, aber da haben wir auch Leute, die sehr gut Virussequenzierungen machen können und Virusüberwachung. Fabian Ammann ist da dabei. Und dann haben wir einen Zweig, der sich wirklich mit Wissenschaftskommunikation und wie man das nennt, Community Science auseinandersetzt. Und das sind die Christine Marizzi und die Julia Holzer, die auch beleuchten werden, wie man am besten kommuniziert und wie man am besten die Bevölkerung mit einbindet. Und da ist eben so die Idee, dass man sich im urbanen Raum, und das ist in dem Fall die Stadt Wien, und wir machen das auch in Kollaboration mit der Stadt Wien und der GÖG, die Idee ist, dass man sich im urbanen Raum anschaut, ja, welche Krankheitserreger sind da in Tieren unterwegs, was könnte auf Menschen überspringen, dass man aber in diese Arbeit eben auch die Bevölkerung einbindet und dass man dann versucht, wie man das am besten kommuniziert, wenn da Risiken da sind. Also das vereint einerseits wirklich Vorbereitung auf eine neue Pandemie und Überwachung von Viren im urbanen Raum mit der Idee, dass man die Bevölkerung mit einbindet und besser kommuniziert.
Sie haben ja selber während der Corona-Pandemie ganz viel über das, was gerade passiert, kommuniziert und aufgeklärt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass das jetzt wichtig ist oder wieso glauben Sie, dass Ihnen das so gut gelungen ist?
Also ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist. Ich bin da Laie, ja. Ich bin Virologe, ich bin da ins kalte Wasser gesprungen und ich habe halt am Anfang über Twitter und über einen Newsletter, den ich eigentlich für meine Verwandten und Freunde geschrieben habe, ein paar Informationen verbreitet. Aber es hat da eben ein Informationsvakuum gegeben. Aber wie gesagt, ich bin da nicht der Experte und deswegen, es interessiert mich und ich finde es wichtig, dass man die Gesellschaft da mitnimmt und dass man grundsätzlich als Wissenschaftler auch jetzt, was alle möglichen Fächer betrifft, dass man versucht, Leuten klarzumachen, was man macht, warum das wichtig ist und dass das auch interessant ist. Ne? Aber jetzt die Idee war eben, dass man wirklich Profis mit einbindet, die Wissenschaftskommunikation wirklich nicht als Laie machen, sondern sich da wirklich auskennen und das auch wissenschaftlich betreuen können. Das wäre halt die Idee hinter dem Boltzmann-Institut. Wie gesagt, ich bin da ins kalte Wasser gesprungen, ich bin da Laie, aber wir haben da auch Experten dabei, die sich da wirklich auskennen.
Wie stehen Sie denn dazu, weil das ja auch im Kontext der Klimakrise immer wieder Thema ist, dass eben sowas wie Wissenschaftskommunikation oder dass der quasi der Kontakt mit Bevölkerung und so auch in wissenschaftlichen Karrieren mehr berücksichtigt werden sollte, etwa wenn es dann um Professuren oder so etwas geht?
Nee, ich glaube, da muss man schon viel früher anfangen. Wir haben in New York ein Projekt, wo wir eben auch Schüler mit einbinden, wo man auch in Vogelkot nach Vogelgrippe Stämmen suchen, im Central Park zum Beispiel. Und einerseits arbeiten wir da mit Schülern und andererseits haben wir da auch immer wieder Symposien und da binden wir auch unsere jungen Wissenschaftler, also Studenten und Postdocs mit ein und die machen dann auch Poster und Vorträge über ihre Arbeit und versuchen das dann auch so darzustellen, dass jetzt ein Laie versteht, was da gemacht wird. Ne? Und ich glaube, dass man da schon sehr früh damit anfangen sollte, nicht erst schauen, wenn jemand eine Professur sich für eine Professur bewirbt, ob der das eh gemacht hat, sondern dass man wirklich die Nachwuchswissenschaftler dazu bringt, dass sie das auch machen und dass sie sich da schon von Anfang an engagieren. Ich glaube, das ist wichtig und das fängt auch schon in der eigenen Familie an. Ne? Also wenn ich wissenschaftlich arbeite, dann sollte ich in der Lage sein, dass ich meinen Eltern, meinen Großeltern, meinen Geschwistern, meiner Familie erkläre, was ich mache, ohne dass ich da jetzt groß mit Fachausdrücken um mich werf. Also die Dinge sind ja meistens in Wahrheit gar nicht so kompliziert. Das kann man ja also in normalen Worten erklären. Und die Leute verstehen das dann auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass das jeder lernt.
Und zur Pandemievorsorge, wie wahrscheinlich sind denn weitere Pandemien?
Naja, wie wahrscheinlich, die Frage ist, wann sie kommen, Pandemien werden kommen. Und das ist, einerseits kann man das natürlich sagen, wenn man sich die Geschichte anschaut. Also wir hatten 1918 eine Influenza-Pandemie, 1957 eine Influenza-Pandemie, 1968 eine Influenza-Pandemie, dann hatten wir HIV, 2009 hatten wir eine Influenza-Pandemie und 2019, 20 im SARS-Coronavirus 2 und dazwischen immer wieder ein paar Ausbrüche, die leichter eine Pandemie hätten werden können, ne? Also das wird immer wieder passieren und das könnte auch häufiger passieren aufgrund einiger Faktoren. Also mit rechnen muss man. Die Frage ist, wie schlimm wird's? Wie weit schneidet das dann ins tägliche Leben ein? Das muss ja nicht so sein wie beim letzten Mal. Und inwieweit das problematisch ist, hängt dann auch davon ab, wie gut man vorbereitet ist. Und ich glaube, da haben wir wirklich Nachholbedarf. In Österreich, europaweit, global, die USA auch. Und umso besser man vorbereitet ist, umso weniger problematisch wird's.
Was sind denn so Maßnahmen, die man treffen oder vorbereiten kann, dass man dann im Fall der Fälle möglichst gut dasteht?
Ich glaube, man muss sich das sehr detailliert anschauen, was das Problem ist, was der Erreger ist und was der Erreger kann und welche Maßnahmen ich dann treffe. Und das kann man sich so durchschauen. Man kann mal schauen, von Szenarien ausgehen, von einem Virus, das so oder so infektiös ist, das so oder so viele Menschen tötet, die es infiziert. Und dann kann man das irgendwie runterbrechen. Was mache ich, wenn es wieder so wird wie bei der 2009er Schweinegrippe? Ne? Das war jetzt nicht so problematisch. Da kann man mit leichten Maßnahmen dagegenhalten. Was mache ich, wenn es was wird, wo 40% der Infizierten sterben? Da muss ich ganz andere Maßnahmen setzen. Und ich glaube, da muss man detaillierte Pläne ausarbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Pläne nicht nur mit Leuten ausarbeitet, die Virologen sind oder Immunologen oder Epidemiologen, sondern dass man da wirklich viele Faktoren mit reinnimmt, was jetzt Psychologie betrifft, was jetzt Wirtschaft betrifft. Und wenn man das im Vorhinein ausarbeitet, hat man ja Zeit, das zu machen. Und ich glaube, es geht dann darum, für jedes Szenario einen Plan zu finden, wo der Verlust minimal ist, der Gesamtverlust. Also wo es so wenig Tote wie möglich gibt, aber auch gleichzeitig so wenig Einschränkungen für die Gesellschaft wie möglich. Ne? Man muss das einen minimalen Weg finden. Natürlich, jede Pandemie wird leider Opfer haben. Ganz verhindern kann man es nicht. Aber was ist der beste Weg dadurch? Und das kann man nicht machen als Reaktion zum Ausbruch. Das geht nicht. Dann muss alles schnell sein. Man hat nur gewisse Daten. Das hat man gesehen. Es war Chaos, ne? Aber wenn man das vorbereitet, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und ich glaube, da braucht es auch die Politik und da braucht es langfristiges Denken und Planen. Und ich weiß schon, dass das vielleicht jetzt nicht so toll ist, wenn man sowas machen will und jetzt alle müde sind und keiner über die nächste Pandemie reden will und die nächste Pandemie vielleicht auch erst kommt, wenn die nächsten 3 Legislaturperioden vorbei sind und man gar nicht mehr gewählter Politiker ist. Aber ich glaube, da braucht es Leute mit Weitsicht, auch in der Politik, die sowas umsetzen.
Sie haben auf jeden Fall ganz schön viel auf Ihrer To-Do-Liste stehen. Wo wird man Sie denn in Zukunft eher treffen, in Wien oder in New York?
Nee, momentan im ersten Jahr eher in New York, aber das kann sich dann ändern. Und wie gesagt, da gibt's einiges zu tun und einiges aufzubauen. Ich glaube, mein Fokus jetzt am Anfang ist mal wirklich in Österreich zu netzwerken. Ich treffe mich gerade mit vielen Leuten, die hier schon arbeiten, mit denen man wirklich gute Kollaborationen aufbauen kann. Bei mir geht's mal darum, dass ich mir ein kleines Labor an der Medizinischen Universität aufbaue. Das kommt ja auch mit viel Bürokratie, das muss man mal machen. Ne? Und die Bürokratie in Österreich ist ein bisschen mehr als in den USA, muss man auch sagen, aber das machen wir schon. Und das muss mal am Laufen sein, da kann ich mir mal einarbeiten und dann kann man die größeren Dinge angehen.
Dann viel Erfolg und vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr.
Und wenn Sie die Pläne von Florian Kramer gerne auch nachlesen möchten, finden Sie ein entsprechendes Interview in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Ich verabschiede mich mit einem Veranstaltungstipp von meiner Kollegin Anna Wallner.
Die Kleine Zeitung veranstaltet sehr bald am Samstag, den 13. April, die zweite Auflage ihres Podcast-Festivals im Grazer Schauspielhaus. Dabei sind unter anderem die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Podcast, Thomas Tschick und Thomas Maurer vom Podcast Maurer und Tschick, Barbara Haas vom Podcast Fair and Female. Bei ihr wird Comedian Julia Brandner auf der Bühne zu Gast sein. Ja, und mich freut's besonders, dass auch wir diesmal dabei sind. Also mit diesem Podcast, den Sie gerade hören. Und ich habe mir zum Live-Recording eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich die Frau Doktor, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist die Kolumnistin der Presse, außerdem Politikanalystin der Nation und seit kurzem auch Politerklärerin auf Social Media, nämlich auf den Kanälen der Presse, auf Instagram und YouTube. Ja, und es gibt noch Tickets für das Podcast-Festival, das am 13. April von 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr stattfinden wird. Aber wir verlosen hier im Podcast auch 3x2 Gratis-Tickets an Sie. Und zwar, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war bisher. Am besten, Sie senden uns Ihre Antwort an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den Einsendungen bis zum 8. April die 3 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum Kleine Podcast Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Machen Sie es gut.